Ja, liebe Gemeinde, ich grüße ja auch all diejenigen, die ich nicht persönlich heute gegrüßt habe. Es ist schön, wenn man sich so am Freitag trifft, dass man doch die Möglichkeit hat, noch mehr Leute persönlich mal zu begrüßen. Und das sollen wir auch ruhig mal nutzen. Diejenigen, die ein bisschen früher kommen, das ist gut. Dann nutzt man die Zeit, einander mal zu treffen. Ja, wir sind ja gemeinsam unterwegs in dem Buch Josua. Josua Kapitel 10, dort sind wir heute angekommen. Was begleitet uns durch das Buch Josua? Welcher Gedanke? Ich habe das ja versucht, auch letztes Mal schon einmal zu erwähnen, als wir hier Kapitel 5 durchgegangen sind. Und ich dachte, ich erwähne das noch einmal, dass wir das immer wieder vor Augen führen. Was begleitet uns? Welcher Gedanke begleitet uns durch das Buch Josua? Und das ist das, Gott steht zu seinen Verheißungen. Wenn wir all die Begebenheiten durchnehmen im Buch Josua, egal welcher Art, dann geschieht das alles deswegen, weil Gott etwas versprochen hat und weil Gott etwas gesagt hat. Und wenn er was sagt, dann hält er das auch. Und zu diesen Verheißungen steht er auch. Und so lesen wir in Josua 21, nochmal 43 bis 45. So hat der Herr Israel das ganze Land gegeben, das er geschworen hatte, ihren Vätern zu geben. Und sie nahmen's ein und wohnten darin. Und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner ihrer Feinde widerstand ihnen, sondern alle ihre Feinde gab er in ihre Hände. Es war nichts dahin gefallen von all dem guten Wort, das der Herr dem Hause Israel verkündigt hatte. Es war alles gekommen. Das ist am Ende des Buches, Kapitel 21. Und so ist heute auch, Kapitel 10, geht's eigentlich um diesen Gedanken. Das, was wir hier lesen, hier werden wir praktisch heute erleben, wie hat Gott das gemacht? Wir haben einige Dinge schon erlebt in den Kapiteln zuvor, wie praktisch Gott ihnen das gibt, was er verspricht. Und so wird das heute auch sehr praktisch zu merken zu sein. Und ich bat heute den Markus, den Text mal vorzulesen. Ich denke, das ist gut, wenn wir das ganze Kapitel mal vor Augen haben, weil es so einen Zusammenhänger hat, also einen ganzen Zusammenhang zu sehen. Von daher, Markus, vielleicht kannst du schon mal nach vorne kommen. Und diejenigen, die ihre Bibeln haben, können das selber aufschlagen und verfolgen. Für die anderen wird der Text hier eingeblendet, Josua Kapitel 10. In der Luther-Übersetzung wird das gelesen. Bitte schön, Markus.
Als aber Adoni-Zedek, der König von Jerusalem, hörte, dass Josua Ai eroberte und an ihm den Bann vollstreckt, und mit Ai samt seinen König getan hatte, wie er mit Jericho und seinen König getan hatte, und dass die von Gibeon Frieden mit Israel gemacht hätten und mitten unter ihnen wohnten, fürchteten sie sich sehr, denn Gibeon war eine große Stadt, wie eine der Königsstädte und größer als Ai und alle seine Bürger streitbare Männer. Und Adoni-Zedek, der König von Jerusalem, sandte zu Hoam, dem König von Hebron, und zu Piram, den König von Jarmut, und zu Japhia, den König von Lachisch, und zu Debir, dem König von Eglon, und ließ ihnen sagen, kommt herauf zu mir und helft mir, dass wir Gibeon schlagen, denn es hat mit Josua und den Israeliten Frieden gemacht. Da sammelten sie sich und zogen hinauf, die fünf Könige der Amoriter, der König von Jerusalem, der König von Hebron, der König von Jarmut, der König von Lachisch, der König von Eglon mit ihrem ganzen Kriegsvolk und belagerten Gibeon und kämpften gegen die Stadt. Aber die von Gibeon sandten zu Josua ins Lager nach Gilgal und ließen ihm sagen, zieh deine Hand nicht ab von deinen Knechten, komm eilends zu uns hier herauf, rette und hilf uns. Denn sie haben sich gegen uns versammelt, alle Könige der Amoriter, die auf dem Gebirge wohnen. Da zog Josua hinauf von Gilgal und das ganze Kriegsvolk mit ihm und alle streitbaren Männer. Und der Herr sprach zu Josua, Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe sie in deine Hände gegeben. Niemand unter ihnen wird vor dir bestehen können. So kam Josua plötzlich über sie, denn die ganze Nacht war heraufgezogen von Gilgal. Und der Herr erschreckte sie vor Israel, dass sie eine große Schlacht schlugen bei Gibeon, und sie jagten ihnen nach den Weg hinab nach Beth Horon und schlugen sie bis nach Aseka und Makeda hin. Und als sie vor Israel flohen, den Weg hinab nach Beth Horon, ließ der Herr große Steine vom Himmel auf sie fallen, bis Aseka, dass sie starben. Und von ihnen starben viele mehr durch den Hagelstein, als die Israeliten mit dem Schwert töteten. Damals redete Josua mit dem Herrn an dem Tage, da der Herr die Amoriter vor den Israeliten dahingab, und er sprach in Gegenwart Israels: Sonne, steh still zu Gibeon, und Mond im Tal Aijalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden gerächt hatte. Ist dies nicht beschrieben in dem Buch der Redlichen? So blieb die Sonne stehen mitten am Tag, mitten am Himmel, und beeilte sich nicht, unterzugehen, fast einen ganzen Tag. Und es war kein Tag diesem gleich, weder vorher und nachher, dass der Herr so auf die Stimme eines Menschen hörte, denn der Herr stritt für Israel. Josua aber kehrte ins Lager nach Gilgal zurück und ganz Israel mit ihm. Aber die fünf Könige waren geflohen und hatten sich versteckt in der Höhle bei Makeda. Da wurde Josua angesagt: Wir haben die fünf Könige gefunden, verborgen in der Höhle bei Makeda. Josua sprach: So wälzt einen großen Stein vor den Eingang der Höhle und stellt Männer davor, die sie bewachen. Ihr aber bleibt nicht stehen, sondern jagt euren Feinden nach und fasst sie von hinten. Lasst sie nicht in ihre Städte entrinnen, denn der Herr, euer Gott, hat sie in eure Hände gegeben. Und als Josua und Israel sie ganz geschlagen hatten in dieser großen Schlacht, was übrig blieb von ihnen, entkam in die festen Städte. Da kam das ganze Volk ins Lager zurück und Josua nach Makeda mit Frieden, und es wagte niemand gegen Israel seine Zunge zu regen. Josua aber sprach: Macht den Eingang der Höhle auf und bringt die fünf Könige heraus zu mir. Da taten sie so und brachten die fünf Könige zu ihm aus der Höhle: den König von Jerusalem, den König von Hebron, den König von Jarmut, den König von Lachisch und den König von Eglon. Als aber die fünf Könige zu ihm herausgebracht waren, rief Josua alle Männer Israels zu sich und sprach zu den Obersten des Kriegsvolks, die mit ihm zogen: Kommt her und setzt eure Füße auf den Nacken dieser Könige. Und sie kamen und setzten ihre Füße auf ihren Nacken. Und Josua sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Seid getrost und unverzagt, denn ebenso wird der Herr allen euren Feinden tun, gegen die ihr kämpft. Und Josua schlug sie danach tot und hängte sie an fünf Bäume, und sie hingen an den Bäumen bis zum Abend. Als aber die Sonne untergegangen war, gebot er, dass man sie von den Bäumen nehme und in die Höhle werfen sollte, in die sie sich verkrochen hatten. Und sie legten große Steine vor dem Eingang der Höhle. Die sind noch da bis auf diesen Tag. An diesem Tag eroberte Josua auch Makeda und schlug es mit der Schärfe des Schwerts samt seinen König und vollstreckte den Bann an der Stadt und an allen, die darin waren, und ließ niemand übrig und tat mit dem König Makeda, wie er mit dem König von Jericho getan hatte. Da zogen Josua und ganz Israel mit ihm von Makeda nach Libna und kämpften gegen Libna. Und der Herr gab auch dieses mit seinem König in die Hand Israels, und er schlug die Stadt mit der Schärfe des Schwerts und alle, die darin waren, und ließ niemand darin übrig und tat mit ihrem König, wie er mit dem König von Jericho getan hatte. Danach zogen Josua und ganz Israel mit ihm von Libna nach Lachisch und belagerten die Stadt und kämpften gegen sie. Und der Herr gab auch Lachisch in die Hände Israels, dass sie es am nächsten Tag eroberten, und es schlugen mit der Schärfe des Schwerts und alle, die darin waren, ganz wie sie mit Libna getan hatten. Zu dieser Zeit zog Horam, der König von Geser, hinauf, um Lachisch zu helfen. Aber Josua schlug ihn und sein Kriegsvolk, bis niemand übrig blieb. Und Josua zog von Lachisch mit ganz Israel nach Eglon, belagerte die Stadt und kämpfte gegen sie. Und sie eroberten sie an diesem Tag und schlugen sie mit der Schärfe des Schwerts. Und Josua vollstreckte den Bann an allen, die darin waren, an diesem Tag, ganz wie er mit Lachisch getan hatte. Danach zog Josua hinauf mit Israel von Eglon nach Hebron. Und sie kämpften gegen die Stadt und eroberten sie und schlugen sie mit der Schärfe des Schwerts, samt ihrem König und allen ihren Städten und allen, die darin waren. Und er ließ niemand übrig, ganz wie er mit Eglon getan hatte, und vollstreckte an ihm den Bann und an allen, die darin waren. Da kehrte Josua um mit ganz Israel nach Debir und kämpfte gegen die Stadt und eroberte sie samt ihrem König und allen Städten und schlug sie mit der Schärfe des Schwerts und vollstreckte den Bann an allen, die darin waren, und ließ niemand übrig, wie er mit Hebron getan hatte und wie er mit Libna und seinem König getan hatte, so tat er auch mit Debir und seinem König. So schlug Josua das ganze Land auf dem Gebirge und im Süden und im Hügelland und an den Abhängen mit all seinen Königen und ließ niemanden übrig und vollstreckte den Bann an allem, was Oden hatte, wie der Herr, der Gott Israels, geboten hatte. Und er schlug sie von Kadesh, Barnea bis Gaza und das ganze Land Goshen bis Gibeon und unterwarf alle diese Könige mit ihrem Lande auf einmal, denn der Herr, der Gott Israels, stritt für sie. Und Josua kehrte ins Lager nach Gilgal zurück mit ganz Israel.
Ja, vielen Dank, Markus. In circa 10 Minuten der Lesung nahm Josua sozusagen Südkanaan ein. In einem Kapitel wird uns ein großer Abschnitt beschrieben, den der Herr Josua in die Hände gegeben hat, sozusagen, und Sieg geschenkt hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche Kapitel lest. Aber als ich es gelesen habe, musste ich hin und wieder stocken und anhalten, weil es Dinge plötzlich geschehen, die uns so fremd mittlerweile geworden sind. Vielleicht uns erst recht, die wir vom Kriegen so fern sind. Ja, wir kriegen das nicht mehr so nah mit, was es heißt, wenn Menschen um uns sterben, wenn Menschen, ja, wie es hier beschrieben wird, in Oden, jedes Oden wird da weggemacht. Leute werden in unseren Augen auf einer sehr brutalen Art und Weise umgebracht. Und wir müssen manchmal stocken an solchen Stellen. Und es gibt sicherlich Geschwister unter uns, die solche Zeiten kennen. Wenn es Kriegszeiten sind, wenn Menschen um einen herum plötzlich, ja, ich sag mal, man sagt das ja, wie die Fliegen umfallen, einer nach der anderen stirbt. Ich denke, das ist das, was dort geschehen ist. Aber dem Ganzen ist mir beim Lesen eins klar geworden. Mir war so wichtig, die Überschriften plötzlich zu sehen. Hier in der Lutherbibel heißt es Josuas Sieg bei Gibeon zum Beispiel. Und mir half eine Überschrift, und ich denke, das ist viel wichtiger, wo es plötzlich in der Bibel hieß, hier kämpft Gott selber. Hier kämpft Gott selber. Ihr Lieben, und wenn wir solche Kapitel lesen, dann muss das, denke ich, sehr klar werden. Und gerade heute in dem Kapitel 10, muss es uns klar werden, hier kämpft Gott selber. Hier geht es gar nicht um Josua. Hier ist nicht Josua im Vordergrund, sondern hier ist der Herr im Vordergrund. Er ist es, der hier kämpft. Und um das deutlich zu machen, habe ich einige Verse einfach mal rausgeholt aus dem Kapitel 10, die uns das sehr deutlich machen. Da lesen wir in Vers 8, und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn in deine Hand habe ich sie gegeben. kein Mann von ihnen wird vor dir standhalten. Hier geht es gar nicht um Josua. Gott gibt etwas hin. Sagt er, ich gebe sie dir hin. Ich werde sie dahin geben und du wirst sie besiegen. Lesen in Vers 11, da warf der Herr große Steine vom Himmel auf sie herab, bis sie Aseka, so dass sie umkamen. Und jetzt der Satz, es waren mehr, die durch die Hagelsteine umkamen, als die, welche die Söhne Israel mit dem Schwert umbrachten. Und es waren ja eigentlich viele Städte und viele Ortschaften, aber was hier geschieht, macht der Herr selber. Er nimmt das Gerichtsurteil in seine Hand. Ja, dann lesen wir weiter, Vers 14 als Beispiel. Denn der Herr kämpfte für Israel. Vers 30. Und der Herr gab auch dies in die Hand Israel mitsamt seinem König. Vers 32. Und der Herr gab Lachisch in die Hand Israel. Und Vers 42. Denn der Herr, der Gott Israels, kämpfte für Israel. Es geht hier um den Herrn, der kämpfte. Der Herr nimmt dieses Gebiet ein und schenkt letztendlich dem Volk Israel diesen Sieg. Ich denke, das ist wichtig für uns, wenn wir solche Passagen lesen, dass wir nicht anfangen, irgendwas zu erklären groß, weil dann werden wir in Erklärungsnöten kommen. Aber wenn wir sehen, dass Gott hier am Werk ist, er macht das. Und ich merke, wie beruhigend das ist und befreiend. Und hier müssen wir nicht den Josua in Schutz nehmen, hier müssen wir nicht das Volk in Schutz nehmen und versuchen, das menschlich irgendwie zu erklären, sondern es ist hier der allmächtige Gott am Handeln. Und wir haben schon in den Tagen vorher, denke ich, in den Bibelstunden schon sehr deutlich gemacht, warum Gott das Gerichtsurteil über dieses Volk ganz klar ausübt. Wegen dieser unglaublichen Hartherzigkeit, unglaublichen Sünde, die in der damaligen Zeit herrschte, und Gott übt sein Urteil. Kommen wir zu dem Kapitel 10, um ihn komplett mal vielleicht jetzt zu betrachten und Einblicke zu bekommen. Ich dachte, ich werde mal von der letzten Bibelstunde etwas mal, die ich mal gehalten habe, das war aus dem Kapitel 5, ich habe ein Prinzip mal hier vorgestellt, nachdem mal so ein Kapitel man durchnehmen kann und vielleicht mal einen Überblick über das Kapitel verschaffen. Und damals waren ja die Jungschaller bei uns noch hier in der Bibelstunde und es hieß Potzek. Und ich dachte, ich werde das mal ganz kurz in Erinnerung rufen und das nochmal am Beispiel dieses Prinzip und einen groben Überblick über diesen Kapitel geben. Kann sich jemand daran erinnern, wofür diese Buchstaben standen? Vielleicht hat einer mal versucht, schon danach mal ein Kapitel durchzunehmen und einen Abschnitt in der Bibel. Weiß es jemand noch? Das P, das O, das Z, E und K. Ja, wir haben P für Person und Orte, die man sich anguckt im Kapitel. Z kann man sich vorstellen, das ist die Zeit. E für besondere Ereignisse, die dort stattfinden. Und K, wo man dann vielleicht so eine Zusammenfassung etwas rausholt, einen Kerngedanken. Also man schaut sich die Personen, die dort vorkommen, die Orte, Zeit, Ereignis und Kerngedanken. Die Personen, die wir hier vorfinden im Kapitel 10, habe ich einige rausgeholt. In erster Linie, es ist der Herr, der hier handelt. Und ich denke, das ist wichtig, das zu sehen. Immer wieder wird das deutlich. Es ist der Herr, der handelt. Der Herr, der kämpft. Und er nutzt Josua einfach als sein Werkzeug. Der Herr kommt zu seinem Sieg mit Josua. Und für mich war das so auch ein gutes Beispiel für unser geistliches Leben. Ich dachte, wenn wir Siege erleben wollen, und wenn wir Siege in unserem persönlichen, geistlichen Leben auch erleben, dann liegt das nicht an uns, sondern das liegt an dem Herrn. Warum siegt hier Josua? weil der Herr kämpft, weil der Herr die Zügel in der Hand hält, er hat die Regentschaft übernommen. Das heißt, wenn wir in unserem Leben Siege erleben wollen, wenn wir nicht weiterkommen, dann müssen wir eins machen, sagen, Herr, kämpf du, nicht ich. Und wisst ihr, was der Herr macht? Auch schon immer in der ganzen Geschichte. Er sagt, ja, ich übernehme das, aber nicht allein. Ich nehme dich mit. Er nimmt uns mit. Obwohl er uns nicht nötig hätte, er kann allein zum Sieg kommen. Er hätte das auch allein bei Josua im Kapitel 10 komplett allein machen können, aber das tut er nicht. Er nimmt Josua mit, um den Sieg sozusagen zu seinem Ziel zu kommen. Er nimmt ihn mit. Und das tut er in unserem Leben genauso. Es ist ein gutes Beispiel für uns. Siegreich zu sein im Leben heißt den Herrn kämpfen lassen, ihm das Ganze übergeben und sagen, Herr, und wenn du mich dazu gebrauchen willst, dann will ich das gern machen. Aber das geht zusammen. Er als der Kämpfer und nimmt uns mit. Dann ist es natürlich Josua, der im Kapitel 10 drankommt. Dann die fünf Könige, die uns am Anfang beschrieben werden und nachher von Josua dann sozusagen vorgeführt werden als Zeichen des Sieges und dann auch hingerichtet und in der Höhle vergraben. Es ist das Volk Israel und an einer Stelle wird auch noch von einem König gesprochen, von Gesen. Und kommen wir zu dem Ohr. Oh, das ist jetzt nicht so gut zu sehen. Schade, ich hatte da so schön, auf dem PC war da so schön zu sehen. Schlecht. Aber jetzt werde ich versuchen, das irgendwie zu erklären. Liegt das irgendwie am... Ist es so auch bei dir auf dem Bildschirm? Schade. Hier haben wir einfach die Darstellung von Südkanaan sozusagen. Und hier ist die Route letztendlich, wie Josua vorgegangen ist mit dem Israel. Hier vorne ist die Stadt, um die es geht, hier am Anfang Gibeon, da oben liegt Gilgal und von hier, da sind ungefähr 40 Kilometer, wo Josua gerufen wird nach Gilgal, findet der erste Kampf hier statt und dann geht es einmal ganz rum eine Stadt nach der anderen. Hier ist ja die Gebirgslandschaft und so nimmt Josua eine Stadt, eine Gebirgsstadt nach der anderen ein und letztendlich das ganze Gebiet hier. Am Ende wird uns ja grob beschrieben vom Kadesch, also von unten, wo hier Kadesch ist, bis Gaza, dieses ganze Gebiet hier im südlichen Kanaan, was der Herr letztendlich Josua dann übergibt. Das ist so die Karte. Hier haben wir diesen dünnen Strich hier vorne. Da sind die Könige, die fünf Könige, die sich sammeln und nach Jerusalem gehen, wo sie gerufen werden und von Jerusalem letztlich dann nach Gibeon gehen und Gibeon angreifen. Interessant ist, Jerusalem, ich weiß nicht, ob es uns aufgefallen ist, das erste Mal lesen wir in der Bibel von Jerusalem an sich als Stadt. Es wird nicht das erste Mal erwähnt, die Stadt. Wo finden wir das noch an einer anderen Stelle, unter anderem Namen? Ja, König von Salem. Wer war der König von Salem? Denken wir etwas zurück. Salem steckt ja mit Jerusalem. Bitte? Ja, Melchisedek, genau. Ja, der König von Salem. Und hier haben wir wieder einen König, ja, von Jerusalem. Ja, und also das sind hier die Städte, um die es geht. Da sind wir also beim Ort. Und Zeit haben wir letztes Mal schon erwähnt, dass wir ungefähr 1300 vor Christus sind. Besondere Ereignisse in diesem Kapitel, die man herausgreifen kann und besonders angucken, das ist einmal das Bündnis gegen Gibeon, das dort geschlossen wird. Dann das Gebet Josuas, was da erwähnt wird, ganz besonders und dann plötzlich Gehör findet. Ein Gebet übrigens, wo Gott selber sagt, auf dieses Gebet antworte ich nur einmal und nie mehr. Nicht vorher und und nicht nachher. Dieses Gebet erhöre ich nur einmal. Ja? Dann haben wir die Wunder, die aus diesem Gebet dann letztendlich folgen. Und dann haben wir diese besondere Hinrichtung der 5 Könige, die uns erwähnt werden. Und natürlich am Schluss die Zusammenfassung, das ganze Ereignis, dass Gott eben in dieser kurzen Zeit das ganze, den Sieg über das ganze südliche Kanaan schenkt. So kann man sich ganz grob einen Überblick schaffen. Und der Kerngedanke in diesem Kapitel: Gott selbst kämpft für das Volk und das Geheimnis des Sieges ist immer noch das Eingreifen Gottes. Nicht bei uns Menschen zu suchen, nirgendwo, sondern beim Eingreifen Gottes. Und das wird uns in Josua-Buch auf sehr unterschiedliche Art und Weise gezeigt, wie Gott eingreift. Und hier haben wir ganz verschiedene Bilder oder Beispiele uns gezeigt. Kommen wir zu dem ersten Abschnitt in dem Kapitel 10. Das Anti-Gibeoniter-Bündnis, was hier geschmiedet wird. In den ersten Versen lesen wir davon, in den Versen 1 bis 5. Und eine Person spielt dabei eine ganz wichtige Rolle. Und wir lesen von dieser Person: als aber der König Adoni-Zedek, das war der König aus Jerusalem. Und hier wurde schon erwähnt, wenn ich jetzt eine Frage stelle, an welchem Namen erinnert uns der Name Adoni-Zedek? Da kommen wir zurück an. Ja, Adoni und dann Adoni-Zedek, was könnte das bedeuten? Der Name heißt ja, mein Herr Gerechtigkeit. Ja, der Name Adoni-Zedek. Und ein Name wurde schon genannt, auch ein König von Jerusalem, früher hieß es Salem. Der hieß Melchizedek. Merken wir, es ist ein ähnlicher Name. In beiden Namen steht das, ist das Wort Gerechtigkeit enthalten. Es ist sozusagen ein, ja, man kann sagen, ein weiter Nachfolger von Melchizedek. Und was wissen wir von Melchizedek? Was war das für ein König? Was wird von ihm gesagt? Wie war er? Ein König der Gerechtigkeit. Anders wird über ihn gesagt, er war ein Priester des lebendigen Gottes. So kannte man den König von Salem. Jetzt ist da einer an Regent, jemand, der jetzt Jerusalem regiert, der von Gott scheinbar nichts mehr behalten hat, der ein Leben führt, der so furchtbar antigöttlich ist, dass wahrscheinlich ein Greuel vor Gottes Augen ist. Und mir kam das auch sofort so hoch, wo ich gemerkt habe, es ist kein Selbstverständnis, wenn Menschen vor mir ein gutes Leben geführt haben, gut regiert haben, so wie Melchisedek, der ein König des Lebendigen war, der ein Vorbild war zu der damaligen Zeit und wahrscheinlich für lange, lange Zeit ein besonderer König. Es immer noch es gibt keine Garantie dafür, dass die nachfolgenden Könige genauso werden, sondern jeder für sich ist irgendwann mal verantwortlich vor dem Herrn. Und ich dachte an dieser Stelle schon, das so bei uns so in Erinnerung zu rufen, es ist kein Selbstverständnis, wenn wir, unserer Familie oder wenn du als gläubiger Vater oder Mutter unterwegs gut mit dem Herrn bist. Ihr Lieben, es ist noch kein Selbstverständnis, dass die, die uns nachfolgen, vielleicht unsere Kinder, unsere Enkelkinder, dass sie genauso nachfolgen werden. Es ist kein Selbstverständnis, es ist Gnade Gottes. So fand ich heute gut, Johann, dass wir für unsere Kinder gebetet haben. Die sind jetzt da. Wir sitzen hier vielleicht fromm, freuen sich, dass wir zusammen sind als Kinder Gottes, hören auf Gott. Es ist nicht selbstverständlich, wenn unsere Kinder mal so alt werden wie wir, dass sie auch hier hinkommen. Es bedarf viel Gebet dafür, dass Gott Gnade schenkt, dass sie ihr Ohr öffnen, dass sie ihr Herz öffnen und diesem Herrn nachfolgen. Es ging mir irgendwie, wirklich tief durchs Herz, als ich gelesen habe, diesen wunderbaren Namen, den dieser König trägt. Adoni Zedek, mein Herr der Gerechtigkeit. Es klingt so wunderbar, aber es ist nichts dahinter. Nichts mehr übergeblieben von dem König, der früher mal geherrscht hat. Ihr Lieben, lasst uns das so für uns mitnehmen und für unsere Nachkommen, für unsere Nachfolger wirklich beten. Ob wir als Gemeinde dafür beten, dass Nachfolger kommen hier in unserer Stadt, jetzt in unseren Diensten, die der Gemeinde vorstehen, dass wir für junge Brüder beten, für junge Schwestern, die vorangehen, die diesen Namen des Herrn verkündigen und ihn loben und preisen. Möge Gott uns dazu viel Gnade schenken und uns darin wirklich ermutigen, das dafür wirklich einzustehen. Was mir noch an dieser Stelle wichtig wurde, die fünf Könige, dieser König Adoni-Zedek, der bekommt plötzlich Panik. Vielleicht für uns besseres Verständnis, warum ruft er plötzlich um Hilfe? Interessant ist, wir haben ja vorher gelesen im Kapitel, dass Gibeon ja sozusagen zwar mit List, aber wie auch immer, er hat einen Friedensvertrag, ist er ja eingegangen mit dem Volk Israel. Und die Stadt Gibeon, ich muss das jetzt wieder zurück mal kurz gehen, liegt an einer ganz besonderen Stelle. Das ist hier sehr mittig. Und zwar ging von da oben nach unten und von links nach rechts. Hier ging eine der wichtigsten Handelsrouten und Handelsstraßen damaliger Zeit. Das heißt, alles ging, die ganzen Verträge liefen alle über Gibeon. Und diese Gibeon, diese Stadt, die sehr groß war, noch viel größer, wie Josua vorher eingenommen hat, die hat plötzlich einen Friedensvertrag geschlossen mit dem Volk Israel. Da haben natürlich, Jerusalem liegt als nächste Stadt dahin, die haben Angst und Panik bekommen, haben gesagt, wir müssen schnell handeln gegen Gibeon und wir müssen versuchen, die zurückzuerobern oder sie überhaupt einzunehmen und versuchen dann gegen Israel zu kämpfen. Was mir auch interessant war, Gibeon schließt einen Friedensvertrag mit Israel. Israel steht in Beziehung mit Gott. Das heißt, Gibeon geht einen Vertrag ein, oder das heißt, einen Friedensvertrag mit dem Herrn ein, da wo Gott ist. Und was geschieht sofort? Dass alle anderen gehen sofort gegen ihn. Und wie ist es bei uns? Vielleicht an dieser Stelle, dass wir eine Übertragung machen. Wie ist es dann, wenn Menschen heutzutage plötzlich die Welt verlassen und sich zu dem Herrn kehren? Werte plötzlich annehmen, die nicht mehr in der Welt wichtig sind, sondern sich zu dem Herrn wenden. Das ist ein großer Störfaktor. Man wird sofort ausgeschlossen. Man wird sofort nicht mehr dazugehörig zu den anderen. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel auch für uns. Sobald wir die Welt verlassen, sobald wir diese Dinge nicht mehr in Anspruch nehmen, was die Welt um uns herum, und uns an den Herrn kehren, dann ist es doch heutzutage genau so, dass wir sofort Widerstand erleben von Menschen, die nicht mit Gott leben. Man gehört plötzlich nicht dazu und dann kommt Widerstand auf. Und das ist, denke ich, auch ein gutes Beispiel hier an dieser Stelle zu sehen, was geschieht, wenn Menschen aus der Welt heraus sich zu Gott kehren. So ähnlich geschieht es hier mit der Stadt Gibeon. Gehen wir weiter in unseren Text. In Vers 6 lesen wir Hilferuf. Natürlich hat Gibeon Angst bekommen und die rufen sofort Josua an um Hilfe. Und wir lesen ab Vers 7, dass Josua auch nicht lange überlegt und geht dann auch sofort los um Hilfe. Und selbst in der Nacht, wir merken hier, wie stark dieser Friedensvertrag auch gültig ist, wie Josua sich auch wirklich verpflichtet fühlt. Und sofort in dem gleichen Augenblick spricht der Herr so wichtige Dinge, wichtige Verse und Worte zu Josua, die wir gelesen haben, dass Gott sich zu Josua ganz klar bekennt und sagt: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe sie in deine Hände gegeben. Niemand unter ihnen wird vor dir bestehen können. Und Josua geht mit seinem ganzen Heer und Soldaten, die er hatte, diese 40 Kilometer los nach Gibeon. Das war keine einfache Strecke. Es waren nicht einfache 40 Kilometer, sondern es waren auch noch Höhenmeter zu überqueren. Gibeon war eine Stadt im Gebirge. Das heißt, die mussten 1100 Höhenmeter auch noch überqueren. Und das in der Nacht. Und wir lesen das, dass die plötzlich dort ankommen. Niemand hat damit gerechnet, dass sie dort erscheinen. Und dann lesen wir von diesem Kampf. Und dann kommt dieses Gebet. Also erstmal die Ermutigung, die wir lesen in Vers 8, Gottes nochmal und auch eine Zusage an Josua: Das, was du jetzt machst, ist richtig. Ich stehe dazu, was du machst, und ich werde für dich kämpfen. Und dann kommt das Gebet Josuas, ein sehr, für uns ein sehr vielleicht auch unrealistisch und ein sehr seltsames Gebet, ein Gebet, was vorher nie gesprochen wurde und danach auch nie gesprochen wird wahrscheinlich. Und da redete Josua, in Vers 12 lesen wir, mit dem Herrn an dem Tage, da der Herr die Amoriter vor Israel dahingegeben hat: Sonne stehe still zu Gibeon und Mond im Tal Ayalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich der Herr an seinen Feinden gerecht hatte. War das das erste Wunder, was wir erlebt haben in dem Kampf? Nein, ich bin zu schnell gewesen. Ja? Nein, es war vorher ein Wunder. Und zwar die Hagelsteine. Da war es ohne Gebet. Ich war ein bisschen zu schnell. Dachte, ich werde vielleicht korrigiert. Aber also, wir gehen zurück zum ersten Wunder. Wir lesen von den Hagelsteinen. Gott schickt Hagelsteine von sich aus. Das erste Wunder. Was ist das Besondere an diesem Wunder? Das erste habe ich schon erwähnt, dass so viele Menschen umgekommen sind durch diese Hagelsteine, mehr als das Volk Israel selbst sozusagen mit Schwert oder wie auch immer bekämpft haben. Was ist noch viel größeres Wunder dabei? Dass es nur die Feinde getroffen hat. Ich dachte auch, überleg mal, wie viele Menschen in diesen Hagelsteinen umgekommen sind. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Die kämpfen da und es hagelt, oder die laufen weg und es hagelt. Ja, es kommen diese Steine, werden uns hier nicht beschrieben, wie die aussehen. Menschen sterben rundherum, aber das Volk Israel nicht. Was für ein Wunder. Nichts lesen wir davon, dass irgendjemand von denen tödlich getroffen wird, sondern sie überleben. Ein großartiges Wunder, was Gott da vorbringt, was Gott da schenkt. Und das nächste Wunder, worum auch dann Josua gebeten hat, das ist das Wunder des verlängerten Tages. Über dieses Wunder wird viel geschrieben, wurde auch sehr viel schon in der Literatur verfasst. Und ich glaube, viele Wissenschaftler oder viele Theologen haben Bücher darüber geschrieben und haben versucht, das zu erklären. Und ich glaube, so richtige, hundertprozentige wissenschaftliche Erklärung konnte ich selber auch nicht finden. Auch keine richtige theologische Erklärung. Wenn wir das so lesen, wie es hier steht, was fällt uns sofort dabei auf, wo wir sagen können, welche Fragen kommen bei diesem Wunder sofort auf? Wenn wir lesen: Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden gerecht hatte. Was für Fragen kommen einem sofort auf, wenn wir das lesen? Bitte? Zeitrechnung, ja. Ja, zum Beispiel welche? Selbst von Wortlaut, wenn ich hier lese, so wie ich das hier gelesen, wie es hier steht: Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen. Ja, so wie es hier steht. Ja? Kann die Sonne stehen? Kann der Mond stehen?
Ja, die Frage, und das sind so Dinge, die sofort an uns kommen werden, ja. So Leute, die das lesen, sagen, dieses Wort, das ist nicht richtig. Guck mal, was hier steht. Die Sonne stand still. Wir wissen doch alle, dass die Sonne sich niemals, die steht immer. Was ist da Besonderes dabei, ja? Ja? Ja. 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 Aber an sich so von uns jetzt, wenn wir sagen, genau, richtig, von dem Tagesablauf, dass wir sagen, wie ist das denn? Ja, an sich ist doch eigentlich, drehen sich ja die Planeten um die Sonne. Ja, die steht doch nicht. Ja, natürlich, und da kamen schon einige richtige Fragen. Ja, wie Peter schon sagte, er erwähnte, ja, aus welcher Sicht meinst du das denn jetzt? Meinst du das jetzt aus Sicht Josuas oder aus welcher Sicht? Und dann hast du, Sergei, auch schon gesagt, ja, von der Erde aus gesehen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle, den wir grundsätzlich hier beachten sollen. Wenn in der Bibel solche Dinge beschrieben werden, dann werden sie immer aus der Sicht des Betrachters geschrieben. Dann, wenn man das anguckt, ja, wenn man anguckt, dann ist es für uns natürlich, empfinden wir so, dass die Sonne stehen bleibt. Ja? Die Bibel beschreibt uns die Situation von Ort des Beobachters aus. Ja? Da gibt es zum Beispiel ein Beispiel, will ich nur mal nennen an dieser Stelle, von Jesus selber. Jesus erzählt zum Beispiel in Lukas Kapitel 12, sagt er Folgendes. Er sprach aber zu der Menge, wenn ihr eine Wolke aufsteigen seht von Westen her, so sagt ihr gleich, was sagt ihr? Es gibt Regen. Und es geschieht so. Und wenn der Südwind weht, so sagt ihr, es wird heiß werden und es geschieht so. Aus welcher Sicht beschreibt denn Jesus das? Aus der Sicht der Israeliten. So, wenn wir jetzt jemanden hier aus Paraguay hätten, die sind glaube ich schon weggefahren, ja, wir hatten ja Besucher hier aus Südamerika. Wisst ihr, was er sagen würde? Oh, der Wind kommt aus dem Norden. Es wird heiß die nächsten Tage. Versteht ihr? Aus der Sicht des Betrachters, weil es dort so ist, weil die auf der anderen Seite des Äquators sich auch befinden. Ja? Und so merken wir, diese Dinge, die haben wir immer wieder auch aus der Bibel, ganz wichtig zu beachten, dass wir, wenn solche Dinge beschrieben werden, aus der Sicht des Betrachters beschrieben werden. Die Astronomen oder wir selber benutzen jeden Tag folgenden Ausdruck und schreiben das auch in der Zeitung und überall. Der Sonnenaufgang ist morgen um 5.15 Uhr. Geht die Sonne auf? Nein, die Sonne geht ja nicht auf, ja, weil wir drehen uns in die Richtung. Ja. So einfach diese Beispiele. Ich will das ganz bewusst heute erwähnen, weil diese Dinge kommen manchmal uns auf und sagen, ja, guck mal, wie die Bibel ist. Gerade wenn es um Wunder geht. Was wird dort beschrieben? Ja, das ist ja falsch. Das stimmt ja gar nicht, ja, dass wir das so eigentlich uns vor Augen führen. Und ich dachte ganz kurz nochmal in diesem Zusammenhang grundsätzlich auf Wunder eingehen. Was ist eigentlich ein Wunder? Wann erleben wir ein Wunder? Ein Wunder, beschrieb jemand, ist ein Ereignis, was unerwartet auf uns zukommt, Erstaunen in uns hervorruft und für uns Menschen eigentlich nicht machbar ist. Würden wir dem zustimmen? Ja, das ist ein Wunder. Ein Ereignis, was unerwartet auf uns zukommt, Erstaunen in uns hervorruft und für uns Menschen nicht machbar ist. Es ist ein Unterschied zwischen Erwarten und ein Unerwarten. Ja? Und interessant fand ich mal, ich habe das mal gehört von Werner Gitt, der gibt ja ein ganz einfaches Beispiel immer. Ja, er nimmt so zum Beispiel einen Kugelschreiber und fragt ganz einfach und sagt, was meint ihr, was passiert, wenn ich jetzt diesen Kugelschreiber fallen lasse? Was passiert dann? Er wird hinfallen, ja? Tatsächlich. Sagt, da gibt's aber zweite Frage, die ist noch viel schwerer. Was passiert, wenn ich den Kugelschreiber noch einmal fallen lasse? Was passiert da, wenn ich ihn loslasse? Wird er fallen lassen? Wird er wirklich fallen lassen? Fallen? ich lass los. Tatsächlich, der fährt wieder hin. Warum fällt er hin? Weil es ein physikalisches Gesetz gibt, ja, was für alle gilt und darauf, das erwarten wir immer, dass das passiert. Ja, es fällt hin. Ja, und es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die passieren, wir erwarten, dass es Dinge passieren, so wie wir das kennen. Zum Beispiel, es gibt ein Gesetz, ne, das heißt ja Gravitationssystem, es fällt hin. Ja, zum Beispiel, alles, was, wenn wir hochklettern und irgendwas runterfallen oder wir selber von irgendwo runterspringen, wir fallen hin. Und so funktioniert alles um uns herum nach diesem physikalischen Gesetz. Das heißt, es muss doch jemand da sein, der dieses Gesetz auf irgendeine Art und Weise beherrscht. Das muss doch irgendwie funktionieren. Und das Gute ist, ihr Lieben, wir wissen ja, warum das funktioniert. Warum funktioniert das so? Weil es einen Schöpfer gibt, der Folgendes von sich sagt. Und das ist wichtig, die wollte ich heute mal vorlesen zum Schluss. Da lesen wir im Kolosser 1, Vers 16. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Von wem ist die Rede? Von Jesus. Ja? In ihm ist alles geschaffen. Ein Vers weiter. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Alles. Und dann einen nächsten Vers, den wollte ich vorlesen. Und der ist mir so wichtig in diesem Zusammenhang geworden. Hebräer 1, Vers 3 steht Folgendes. Er, also Jesus, ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und dann und das Ebenbild seines Wesens. Und dann kommt ein ganz wichtiger Zusatz. Und er trägt alle Dinge, womit? Mit seinem kräftigen Wort. So, all diese Gesetze, von denen wir sprechen, wie zum Beispiel dieses Gravitationsgesetz, dass etwas, wenn man es loslässt, was Schweres, dass es hinfällt, das ist bei uns so, so ist das Ganze hier geschaffen. All die Gesetze, dass unsere Erde sich dreht und das in einer bestimmten Geschwindigkeit, haargenau abgepasst, haargenau, auf die Sekunde genau, dreht sich das. Der Mond hat haargenau seine Linie und die Erde um die Sonne auch. Ja? Das alles unterliegt einem Naturgesetz. Und dieses Naturgesetz ist geschaffen durch Jesus und zu Jesus hin. Und er ist der Herr dieses Gesetzes. So, wenn jemand ein Herr eines Gesetzes ist, was heißt das dann? Das heißt, er kann damit machen, was er will. Kommen wir jetzt zurück zu unserem Beispiel hier, dass der Tag verlängert wurde. Das heißt, wir gehen davon aus, dass der Tag plötzlich dort nicht 24 Stunden hatte, sondern 48. Das heißt, das Ganze wurde verlangsamt. Für uns jetzt menschlich gesehen, was heißt das, wenn etwas verlangsamt wird? Ich habe jetzt das Glas hier nicht. Aber wenn ich das Glas Wasser nehmen jetzt würde und das ganz schnell drehen würde und plötzlich anhalten, was würde passieren mit dem Wasser? Das würde auskippen. So ähnlich muss man vorstellen bei der Erde. Wenn die Erde sich jetzt dreht langsam und man das plötzlich anhält oder verlangsamen würde, was würde da passieren? Die ganzen, was würde mit Ozeanen, mit den Flüssen, mit Seen, mit all den Gegenständen, die nicht fest sind, was würde da passieren? Es würde alles umfallen. Es würde eine Überschwemmung geben. Es würde eine Katastrophe geben. Vielleicht ein Tsunami, den wir uns überhaupt nicht vorstellen können. So. Wer stoppt das Ganze? Der Gesetzgeber. Wenn Gott, Jesus, der Herrscher über jedes Molekül, jede Zelle, jede Gesetzgeber ist es für ihn ein Problem zu sagen, nein, ihr lieben Naturgesetze, ich befehle euch jetzt so und so zu handeln. Nein, es ist kein Problem, weil er der Schöpfer ist. Und das war für mich bei all den Sachen eine ganz einfache Erklärung. Wir glauben an den Schöpfer. Wir glauben an denjenigen, der das alles machen kann. Da brauche ich nicht versuchen, mit irgendwelchen Drehungen und physikalischen Gesetzen zu erklären. Denn wenn wir Wunder aus der Bibel anfangen, biologisch oder physikalisch zu erklären, ihr Lieben, dann werden wir scheitern. Wir kommen nicht weiter. Warum? Weil diese Gesetze werden von Gott bei Wundern komplett außer Kraft gesetzt. Ob es die Auferstehung der Toten ist, ob es, als Jesus auf dem Wasser geht, was macht er da? Normalerweise, so kennen wir, wenn ich jetzt sagen euch würde, wenn ich in den See springe, was passiert mit mir? Ich werde untergehen. Wenn ich dreimal reinspringe, ich werde immer untergehen. So, wenn Jesus aufs Wasser geht, was macht er? Er befiehlt den ganzen Molekülen, den ganzen Naturgesetzen so, ihr werdet fest, ich gehe da drauf, weil er der Herr ist. Und das macht er an dieser Stelle. Auch Gott handelt an dieser Stelle auf diese wunderbare Art und Weise und lässt Josua an dieser Stelle mehr Zeit, ja, die Feinde einzuholen, das Volk zu besiegen und letztendlich die jetzt nicht so weit fliehen zu lassen, wie auch immer. Gott greift ein und auf diese Art und Weise geschieht ein Wunder und Gott kommt zu seinem Sieg. So, das wollen wir mitnehmen von uns heute. Gott herrscht, Gott kämpft und Gott kommt zu seinem Sieg. Gott ist der Herr über alle Naturgesetze. Und wenn in der Bibel von Wundern Gottes geredet wird, ja, dann, weil er die Macht hat über Dinge, die für uns selbstverständlich menschlich sind oder manchmal nicht zu begreifen sind. Und wenn wir sagen, wenn wir von Wundern sprechen und sagen, und ich fragen würde, gibt es heute noch Wunder? Dann sagen wir, ja. Und was macht Gott? Er setzt eben diese Naturgesetze, die für uns menschlich vielleicht ja, unerklärlich sind. Das kann man nicht machen, aber er kann das. Er tut das. Und ich glaube, wenn wir heute die Möglichkeit geben würden und sagen, erzählt mal von den Wundern in eurem Leben, dann würden wir das machen können. Und wenn wir fragen, ist es zu erklären, dann würden wir sagen, nein, unmöglich. Wir wissen nicht, wir haben keine Antwort darauf. Möge Gott uns darin segnen und ich hoffe, dass es auch uns eine Ermutigung sein wird, auch in unserem Leben, in unseren Kämpfen des Lebens, im geistlichen Kampf. Ja, ihr Lieben, wenn wir Sieg erleben wollen in unserem Alltag, dann nur mit dem Herrn, nur mit ihm. Er ist der, der für uns kämpft und er kommt zum Sieg. Gott segne uns dabei. Amen. Lasst uns aufstehen noch zum Gebet.